Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Wir nehmen auf am Montagvormittag. Es ist der 29. September. Es ist 10.33 Uhr. Herzlich willkommen zu Folge 353 von Tee Time, der Golf-Podcast. Wir sind alle, glaube ich, ein bisschen durch. Wir sind alle, glaube ich, sehr müde. Wir sind alle, glaube ich, noch ein bisschen platt von dem, was da gestern vor allen Dingen in New York passiert ist beim Ryder Cup. Und wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt, dass wir das nachbesprechen müssen sowieso, aber dass wir das vor allen Dingen nachbesprechen mit einem Mann, der es wahrscheinlich am besten mit uns auch teilen kann, weil er selber schon 3 Ryder Cups gespielt hat. Ich freue mich sehr, dass er heute Morgen Zeit für uns... 4, um Gottes Willen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Martin Keimer, guten Morgen. Ich bin völlig durcheinander noch von gestern und vorgestern.
Guten Morgen. Ja, ich bin tatsächlich ausgeschlafen, weil ich bin gestern am Ryder Cup eingeschlafen. Von daher...
Das ist nicht dein Ernst.
Eventuell der fitteste von uns vieren.
Du bist beim Ryder Cup eingeschlafen.
Ja, ich sag mal so, wir gehen normalerweise zwischen 9:30 ins Bett. Und ich habe um 6 Uhr habe ich den Ryder Cup angemacht. Und dann nach 2, 2,5 Stunden, wo die ersten 10, 12 Löcher vorbei waren, habe ich gedacht, okay, wird jetzt nicht mehr der spannendste Ryder Cup werden. Von daher bin ich dann auf der Couch eingeschlafen.
Und heute früh hatte ich dann der Schlag getroffen, wahrscheinlich bei den News.
Also um ganz ehrlich zu sein, ich bin natürlich Golf-Fan, ich bin Ryder Cup-Fan, aber ich hing jetzt nicht 12 Stunden vorm Fernsehen und habe da jeden Schlag verfolgt. Also das habe ich jetzt nicht gemacht in den letzten 3 Tagen.
Aber als du jetzt heute Morgen das Endergebnis gesehen hast, hast du dann doch nochmal gedacht, ach du Jemine, was war denn da gestern bitte los?
Ja, ich war schon verwundert, nachdem Victor nicht spielen konnte. Klar kann man natürlich denken, die brauchen nur noch 2 Punkte, um den Ryder Cup zu sichern. Aber man weiß halt immer, ob es jetzt ein Amerikaner ist oder ein Europäer, jeder kann sein Match gewinnen. Egal, in welcher Weltranglistenposition du bist und egal, wer der Gegner ist, du kannst immer den Punkt holen. Und ich glaube, dass gar nicht so einfach ist, ähnlich wie wenn man ein Turnier führt mit 8, 9, 10 Schlägen Vorsprung, ist da, glaube ich, gar nicht zu vermeiden, dass man denkt, das wird schon gut gehen. Ich habe ja noch 11 andere. Natürlich sollte das nicht der Gedanke sein, aber ich glaube, es ist ein ganz normaler Gedanke, der eventuell mal aufkommt. Und dann, wenn so 2-3% fehlen, dann kann er schon mal nach hinten losgehen, der Schuss.
Also Flo und ich haben gestern das Wort Momentum wahrscheinlich etwas zu inflationär benutzt, weil einem ja schon immer auffällt, Flo hat es auch von der DGL berichtet, das ist ja nicht nur ein Phänomen, das, sage ich mal, Profigolfern vorbehalten ist, aber wie es teilweise erstaunlich gleichzeitig in so einem ganzen Feld in eine oder andere Richtung geht. Das war gestern halt auch wieder der absolute Wahnsinn. Man nimmt es natürlich immer subjektiv wahr, dass man sagt, okay, auf einmal haben jetzt die Amerikaner ihre 20 glänzenden Minuten und dann haben die Europäer wieder ihre 20, wo auf einmal wieder dann die Putts für die Europäer fallen. Und da hat man schon das Gefühl, dass das so exklusiv für solche Events vorbehalten ist. Das war gestern wieder ganz krass, fand ich.
Ja, ist interessant. Dieses ist schon irgendwo so ein Phänomen. Ne? Also erklären kann man das nicht wirklich, genau wie uns auch damals in Medina. Da lief halt nicht wirklich viel für uns am Freitag, Samstag. Und dann Samstagnachmittag, Abend hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet. Und dann am Sonntag, ja, wenn du halt viel Blau, beziehungsweise gestern halt dann relativ viel Rot auf dem Leaderboard siehst und du siehst, dass Matches einfach ja, von 1 down gehst du auf 1 auf und du siehst dann, da ist ein Momentum-Shift. Ich weiß nicht, ich glaube, sehr viel im Unterbewusstsein, was da eine Rolle spielt, die Hoffnung, wie eben schon gesagt, die letzten 2-3%, die du dann vielleicht dann doch noch zur Verfügung hast, um halt den 10-12 Meter Birdie-Putt zu machen. Aber klar, erklären, da kann ich das natürlich nicht, weil gestern bin ich auch dann... Ich habe dann eingeschlafen, wie der Momentum Change kam.
Welche Rollen haben denn aus deiner Sicht so die ganzen Kapitäne und die Vizekapitäne in solchen Momenten? Weil ich denke mir, jetzt mal ganz einfach gesprochen, mehr als zu dir hinkommen und sagen, hey Keule, komm, auf geht's, gib mal Gas, können sie ja eigentlich auch nicht machen, oder?
Ja, ich war immer die Art von Spieler, die gerne alleingelassen wird. Schon bei der Vorbereitung auf der Driving Range, auch auf dem Platz, dass ich habe mich immer wohler gefühlt, wenn jetzt kein Kapitän, kein Vizekapitän mitgeht, weil das hat sich für mich am normalsten angefühlt, wie halt auch bei anderen Turnieren auch. Andere Spieler finden das super, wenn die Unterstützung haben. Und so eine kleine Mannschaft für sich dabei haben, wie ein Rory, glaube ich, da ist Thomas Björn gestern die ganze Zeit mitgegangen. Das sind natürlich andere, andere Voraussetzungen gewesen gestern. Aber ich glaube schon, dass ja jeder so seinen eigenen Weg finden muss. Ich weiß, dass ein Ola Sava, wie er damals mitgegangen ist, die letzten 3-4 Löcher in Medina, du weißt natürlich, worum es geht, ja. Du brauchst jetzt nicht nur mal diesen extra Push vom Kapitän, der dir dann wirklich bei jedem Meter das Gefühl gibt, dein Punkt muss jetzt reingebracht werden. Aber da ist jeder halt anders. Und ich glaube halt, gerade im Einzel musst du wirklich dein eigenes Ding machen, so gut wie es geht, weil du es normalerweise auch so machst und das ist so wenig Veränderungen wie möglich hast.
Aber ein Punkt, der ja dieses Jahr auch, und es war ja klar, es war im Vorfeld immer schon Logo, dass wenn du in Amerika spielst, ist auch, ich sage mal, das Publikum, die Stimmung ein bisschen eine andere als auf dem europäischen Kontinent. Wird das schlimmer, wird das krasser? Jetzt gab es ja auch, keine Ahnung, Bierbecher, die auf die Frau von Rory geschmissen worden sind. Und da gibt es jetzt mittlerweile in Social Media heutzutage sowieso 1.000 Milliarden jetzt Ausschnitte, was nicht da alles los war. Zwei amerikanische Fans wurden wohl am Samstag des Platzes verwiesen. Dann gab es ja auch die Nummer, dass beim Flight von Rory und von Shane dann plötzlich hunderte Polizisten oder Militär mehr mitlaufen mussten, um das irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Das ist ja dann schon krass, was du da als Spieler plötzlich einmal in 2 Jahren erleben musst.
Ja, ich sag mal so, in Amerika ist natürlich schon ein bisschen extremer als in Europa, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube schon, dass die Amis super Fans auch sind, die einfach total leidenschaftlich dabei sind. Und du hast immer ein paar Idioten dabei, die einfach respektlos sind. Ich wurde damals auch teilweise mit Adolf Hitler beschimpft. Gespielt habe. Also sind natürlich, und da denkst du dir, da steht ein erwachsener Mann neben seinem Kind und der schreit sowas zu jemandem, da ist natürlich das einfach Idioten, ja, die wird es immer geben. Klar gibt es auch ein paar Idioten in Europa, aber in Amerika ist irgendwie nochmal ein anderes Level. Ne? Und man wusste natürlich, dass ungefähr auf so ein Level gehen könnte, aber wenn dann die Familie mit reingezogen wird, das hat halt nichts mit dem Sport zu tun. Ne? Ich finde, man sollte die sportliche Leistung sollte man respektieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bis auf diesen einen Incident, den ich da beim Ryder Cup hatte, wurde eigentlich immer respektvoll mit mir und mit dem Team umgegangen. Was jetzt in New York der Fall war, habe ich jetzt nicht, ich war nicht dabei. Ich habe natürlich immer nur die Sachen gehört und gesehen, die ihr auch gesehen habt bei Social Media oder auch im Fernsehen. Weil ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich finde, beide Fans haben Vor- und Nachteile. Die Europäer sind da einfach respektvoller, muss ich sagen.
Ich glaube, es ist halt einfach ein großer Unterschied. Und ich denke, das ist das, was in Amerika vielleicht aus unserer Sicht ungünstiger läuft als jetzt hier in Europa. Ist, dass in Europa werden einfach die eigenen Spieler extrem angefeuert. Und ich sag mal, klar, das andere Team wird da auch ausgebuht, ne, die Amerikaner. Aber ich hatte so das Gefühl, und das haben ja auch wohl ein paar Spieler und Caddies jetzt in Zitaten, habe ich das nur gesehen, berichtet. Es war, ich glaube, hat Rory gesagt, es war nicht so, dass sie alle Scotty angefeuert haben, dass er ihn fertig machen soll, sondern sie haben halt einfach gegen Rory gewettert den ganzen Tag. Und es ist halt ein Unterschied, ob du deinen eigenen Spieler versuchst, in den Olymp zu heben und dadurch einen Vorteil zu verschaffen oder ob den anderen versuchst niederzumachen. Und ich glaube, dass da das jetzt in New York schon noch mal krasser war als vielleicht bisher bei jedem Ryder Cup. Ich denke, Martin, du hast ja selber erfahren, USA ist immer halt ein bisschen feindseliger, könnte man sagen. Aber ich glaube, das war jetzt halt schon noch mal eine, vielleicht ein paar Prozent noch mehr als bisher. Aber so diese, da gibt es halt einen Unterschied. Das eine ist das eigene Team voranpeitschen und eine andere Art ist das andere Team niederzumachen. Und ich glaube, das Niedermachen war halt ein bisschen mehr jetzt da, ne?
Sag mal, Matt. Ja, was ich gestern so mitbekommen habe, ist, dass also Flo Bauer zum Beispiel hat es auf Sky auch gesagt, anscheinend gab es dann schon nochmal einen Switch zwischen Samstag und Sonntag. Also natürlich haben die dann auch die ganze Berichterstattung wahrscheinlich am Samstagabend dann gesehen, vielleicht auch festgestellt, das war jetzt ein bisschen zu arg. Sonntag soll ein bisschen humaner gewesen sein. im Vergleich zu Samstag.
Ja, da haben sie auch ein paar Änderungen gemacht. Ne? Also die Announcerin da an der 1 wurde ja ausgetauscht, nachdem sie am Samstag da ein bisschen ungünstig eröffnet hat mit diesen Sprechchören.
Naja, wenn du als Ansagerin oder Anheizerin am Grandstand stehst und morgens um 6:30 schon anfängst, Fuck You Rory zu üben mit den Zuschauern, dann ist ja sowieso irgendwas völlig Banane.
Ist also, auch geil, dass man das erstmal üben muss. Das sagt jetzt auch nicht so viel über die Fans aus.
Aber ganz ehrlich, aber das ist ja ein ganz falscher Ort und Platz für sowas. Also da fängst du den Tag ja schon mit einer Dummheit an. Also ja, ganz weit weg, ja.
Quasi, wie kann es von da noch tiefer gehen, oder? Direkt ganz unten.
Eieiei.
Aber ich würde mal ganz gerne noch mal auf was Sportliches eingehen. Wir alle haben ja gestern dann auch diesen Putt von Shane Lowry erlebt. Und der hat mich so ein bisschen...
Außer Martin, der hat geschlafen.
Außer Martin, der hat geschlafen zu dem Zeitpunkt. Und der hat Bubu gemacht.
Da bin ich gespannt, wie du Martin erklärst, was da passiert ist.
Ich habe ja gesehen. Ich habe ja die Highlights mir heute Morgen angeguckt. Ich bin ja vorbereitet auf den Podcast. Ja.
Oder, sehr gut. Und ansonsten kann er ja da auch reinfühlen, weil vor 13 Jahren hatte er ja den gleichen Putt in Medina. Das war ja, glaube ich, auch an der 18, oder? Gegen Steve Stricker?
Ich hatte auch ein paar an der 18 gehabt. Ich weiß jetzt nicht genau, müsst ihr mir helfen. In welchem Match war Shane gestern?
Viertletztes.
Viertletztes, glaube ich. Okay. Also es waren noch 2-3 Matches hinter ihm, die das entscheiden hätten können. Aber nichtsdestotrotz, den Putt zu machen, ich weiß einfach, was ein Riesengeschenk das ist. Ne?
Was geht einem denn da so durch den Kopf, wenn man aufs Grün kommt? Oder wenn man so, also du bist, keine Ahnung, Steve macht dann seinen Putt und hier gestern, ich glaube, das war Russell Henley, gegen den er gespielt hat, lässt einen Putt zu kurz und jetzt hast du ihn. Jetzt weißt du, okay, das ist jetzt der Putt. Was geht ab diesem Zeitpunkt jemanden durch den Kopf, sobald man weiß, das ist jetzt der Putt?
Ja, jeder nimmt das natürlich anders wahr. Mein Vorteil war, dass ich total präsent und bewusst den Moment wahrgenommen habe, dass ich wirklich wusste, der Putt ist jetzt für den Ryder Cup, dass Europa oder Amerika gewinnt und ich hatte total viel, ich war einfach total excited. Ich habe mich total gefreut auf den Moment. Das war ein Vorteil, kann man natürlich nicht so leiten, dass man jetzt sagt, okay, ich möchte gerne ruhig sein, ich möchte das hier total genießen. Da geht natürlich nicht, da ist eine natürliche Reaktion, ja. Und ich glaube, das kommt viel durch Selbstbewusstsein, durch viel Training, dass man weiß und fühlt, ich bin vorbereitet für den Moment und wie schon gesagt, üben und trainieren kann man den Moment eh nicht und ich hatte einfach totales Glück, dass ich und mein Kopf zum Glück so reagiert hat, wie er reagiert hat und ich den Moment einfach total genießen konnte, wie jetzt Shane sich dabei gefühlt hat. Ich glaube, Shane hatte sehr viel Adrenalin drin gehabt, ich natürlich auch damals, aber er ist natürlich nochmal ein anderer Spieler auch vom Charakter her als ich, ja. Aber ich habe es einfach als Riesengeschenk angesehen, was natürlich erst machbar war durch die anderen Spieler, die mich überhaupt in die Position gebracht haben an dem Sonntag. Und beim Shane, ich glaube, er hat auch nicht damit gerechnet, dass er als viertletztes Match den Putt zum Ryder Cup an der 18 haben wird. Das war natürlich jetzt nicht voraussehbar. Aber nichtsdestotrotz, wie auch Graham McDowell damals 2010, das sind einfach wichtige Putts und wichtige Momente, die man nie mehr in seiner Karriere vergessen wird und nochmal wieder, immer wieder erleben wird, wenn man sich die Ryder Cups anschaut.
Das ist ja aber genau auch der Unterschied, den du gerade erklärst, zwischen einfach herausragenden Spielern und guten Spielern oder Spielern, die halt auch Pros sind und die es auch gut machen. Die meisten Spieler, denen würden da eher die Schweißperlen auf die Stirn gehen, ne? Und würdest du sagen, jetzt muss ich aber, ne? Und wie du das jetzt beschreibst, du hast es ja tatsächlich als Chance, als Geschenk, ich will es jetzt nicht übertreiben, ne? Ich weiß schon, dass das sauschwierig ist und war, aber das ist ja wie ein Elfmeterschütze, der halt den finalen Elfmeter zum Gewinn der WM hat. Ich meine, da gibt es dann Leute wie Ronaldo, die nur auf diesen Moment gewartet haben in ihrem Leben. Und dann gibt es die anderen, die sich denken, bitte wähl mich nicht. und das ist halt ein Unterschied. Und ich sag mal, das ist dir super gelungen damals. Und Shane hat ja auch gesagt, this is what I live for. Ich meine, das sagt ja alles, dieser Satz. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht die selbstverständliche Reaktion. Das ist natürlich eine Reaktion von Leuten, die so gut sind, dass sie für dieses Team überhaupt erst ausgewählt werden.
Und ja, das Schöne ist einfach, du weißt nie, wie man reagiert. Und das ist, glaube ich, das Tolle daran, dass du es nicht vorhersagen kannst, wie fühlt es sich an. Und dir kann auch keiner sagen, wie es sich anfühlt, weil es jeder anders wahrnimmt.
Ja,
Wie würdest du sagen, kann man sich denn am besten auf solche Momente vorbereiten? Also was hast du denn konkret gemacht, um zu sagen, okay, wenn dann dieser Punkt kommt, dass ich so einen Putt habe, dass ich in der Lage bin, den auch nach besten Fähig und Fertigkeiten auszuführen?
Ich glaube, das Schöne ist, dass du dich gar nicht auf so Momente vorbereiten kannst und auch gar nicht vom Kopf her auch vorbereiten kannst, weil es einfach ein Extrem ist. Wie es halt auch ein Extrem war für mich, die US Open mit 6, 7, 8 Schlägen zu führen. Da geht ja dein Kopf gar nicht hin, weil es auch einfach ein bisschen respektlos den anderen Spieler gegenüber ist. Da geht man ja nicht hin. Ich glaube, dass ich in der Lage war, so gut zu reagieren, weil ich einfach sehr viel Positives, oder sagen wir andersrum, ich habe sehr wenig Negatives vor diesem Erlebnis erlebt. Ich hatte noch keine, wie man im Englischen sagt, noch keine Scar Tissues gehabt durch schlechte Performances oder dass ich ein Turnier abgekackt oder was auch immer. Die hatte ich noch nicht, diese Erfahrung. Die kommen natürlich im Laufe der Karriere. Die hatte ich natürlich auch jetzt schon gehabt. Aber damals hatte ich noch nie wirklich negative Erfahrungen gehabt. Und das war einfach ein Riesenvorteil im Moment, dass ich wirklich nicht eine Sekunde darüber nachgedacht habe, was passiert, wenn der Putt daneben geht. Das ist ein riesen Vorteil gewesen, weil ich noch keine Scar Tissues hatte.
Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Ich rede da manchmal auch mit meinen Spielern in so einem kleinen Bereich über eine Hyposensibilisierung. Manchmal hat ja ein Spieler Bereiche in seinem Spiel, wo er einfach chronisch irgendwie schlechte Schläge macht. Sei es jetzt ein Abschlag in gewissen Situationen, sei es Kurzspielschläge oder sonst irgendetwas. Und ich persönlich glaube daran, dass es wichtig ist, in diesen Situationen erstmal wieder Selbstvertrauen zu erarbeiten durch deutlich einfachere Bedingungen. Also nimm mal jetzt mal so ein klassisches Beispiel vom Chippen. Du hast eine ganz schlechte Lage oder irgend sowas und jemand hat große Kontaktprobleme. Dann würde ich halt erstmal hergehen und von einer aufgedienten Position einfach Chipschläge die ganze Zeit machen, dass er halt in der Situation positive Erfahrungen macht. Mir geht es jetzt aber gar nicht darum, irgendeine Trainingsdidaktik hier zu reden, sondern einfach, ich finde es spannend, dass du erzählst, Martin, dass man, ich hole nochmal mit Bryson aus. Bryson meinte, dass er nach einem schlechten Turnier erstmal eine Zeit lang braucht, um eben diese Scar Tissue wieder wegzukriegen. Dass er da Schläge hatte, wo er zu viele Misserfolge hatte, dass er da kein Selbstvertrauen hat und erstmal wieder das auftrainieren musste, bis er das Gefühl hat, das kann jetzt auch im Turnier funktionieren, ohne dass ich schlechte Gedanken kriege.
Ja, ich glaube, jeder macht dann natürlich seinen eigenen Weg. Ich habe natürlich auch einige Scar Tissues in meiner Karriere jetzt kürzlich sammeln müssen. Aber am Ende des Tages müssen wir die richtigen Fragen stellen, woran es liegt. Ob es technisch ist oder ob es ein mentaler Punkt ist. Und zum Glück ist es bei mir 99% technisch gesehen. Und das lässt sich natürlich auf andere Sachen wieder zurückführen, dass man vielleicht zu wenig trainiert hat oder das Falsche trainiert hat oder sich ein bisschen verloren hat in manchen Techniken. So, und ich glaube, die psychologische Geschichte ist schon sehr wichtig. Nichtsdestotrotz sollte man auch nicht zu viel in Sachen reininterpretieren. Manchmal ist es einfach so, wie es ist. Und die Akzeptanz ist da, glaube ich, wichtiger, um mit dem Thema auch abzuschließen. Und damals, wie ich in Abu Dhabi mit 9, 10 Schlägen geführt habe und habe trotzdem nicht gewonnen, das waren natürlich viele Errors, ne? Mental, schwungtechnisch, aber eher mental. Weil man sich halt schon zu sicher ist und das kann man halt im Golf nie. Und man muss, glaube ich, dann auch irgendwann einen Haken dran machen und sagen, okay, ich bin da abgekackt, ich habe viel zu viele Fehler gemacht, aus dem Nichts. Und dann sagt man, okay, das habe ich halt getan. Und dann stellt man sich noch ein paar intimere Fragen, die man für sich selber beantwortet, ohne die groß zu kommunizieren. Und dann macht man auch weiter.
Es ist eigentlich eine gute Parallele zu gestern. Also jetzt deine Abu Dhabi-Sache. Ich hatte persönlich sowas auch bei einer Q-School-Runde mal, bei einer Final Stage 2000 vor Ewigkeiten. 1987 damals, als ich geboren wurde. So. Und da war ich so weit in diesen Top 25 Cut drin vor der Finalrunde.
Oh ja, PGA Catalunya war das damals. 2011 war das, Ende 2011.
Ja, genau, 2011, richtig. Ich glaube, ich hätte 9 überspielen können. Und hätte es noch geschafft. Und das war so ein bisschen wie gestern. Und das vielleicht war es auch das, was bei Martin Abu Dhabi so auf diesen hinteren Löchern passiert ist. Es ist eigentlich quasi nicht möglich, es zu verkacken. Und dann fängst du an, Bogey zu machen. Und dann machst du noch einen Bogey. und dann machst du noch einen Bogie. Und dann fühlt man sich so wie in so einer Mario Kart Runde, wo du sagst, oh Gott, ich treffe jede Banane vor mir. und so war das, glaube ich, gestern auch. Auch ich schaue da aufs Leaderboard und denke sich, also es war ja, ich habe es ja auch mir gedacht, es ist nicht möglich, dass die nicht gewinnen. Und es war doch fast möglich. Und dieses ganze Leaderboard, Martin hat es vorhin auch gesagt, ich meine, man sieht das Board trotzdem und du siehst, oh, warte mal, auch der ist jetzt auf einmal auch ein Down. Und hier ist der von 2 auf All Square gegangen. Und bei mir läuft es ja gerade auch nicht und ich liege gerade im Bunker. Und auf einmal denkt sich jeder Spieler, oh Gott, ist es wirklich möglich, dass es passieren könnte? Und das ist halt schon krass, was das mal machen kann mit einem. Ich habe dann übrigens eine Wahnsinns 5 übergespielt, um es mit 4 Schlägen noch zu schaffen. Aber das war die schlimmste Runde meines Lebens, weil ich dachte wirklich bis zuletzt, okay, jetzt bricht er sich gleich den Fuß irgendwie und kann nicht weiterspielen und deswegen kriegt die Karte nicht oder so. Das war total banal.
Quasi, du hast an alles gedacht, was schief gehen könnte, komplett alles.
Aber es war wirklich eine Vollkatastrophe. Und ich weiß nicht, das war die schwierigste 5 über meines Lebens, ja.
Das glaube ich. Kalle, was meinst du, was haben die einzelnen Kapitäne ihren Mannschaften gesagt von gestern auf heute? Was hat Luke seinem Team gesagt? Was hat Keegan seinem Team gesagt? Samstagabend oder Sonntagmorgen?
Ich glaube, Luke Donald hat versucht, die Message rüberzubringen. Ist noch nichts in trockenen Tüchern. Jeder muss seinen Punkt nach Hause bringen. Das ist das Wichtigste morgen, dass man sich auf sein Match konzentriert, nicht auf die anderen zu sehr schaut. Das hätte ich zumindest im Team gesagt, weil es ist wirklich die einzige Möglichkeit, weil ich weiß, durch die Turniere, die ich mit viel Vorsprung gewonnen habe, wo ich Samstag dann geführt habe, du musst einfach weiterspielen. Du kannst dich nicht vergleichen. Du kannst nicht nach hinten gucken. Du musst dein eigenes Spiel spielen. Sobald du nach hinten guckst oder das vergleichst, bist du raus von deinem Plan. Und King Bradley, ich glaube, er hat versucht, dem Team Hoffnung zu geben. Bei 11,5 zu 4,5 oder 5,5, wie ist er jetzt? 4,5, da glaube ich, stand es. Ist natürlich schwierig. Man muss natürlich realistisch sein, ja. Die Europäer waren einfach besser. Die Amis haben jetzt nicht die Leistung gebracht, die sie gebracht haben, aber sie können. Und am Ende des Tages, gut, ihr müsst morgen halt 10 Matches gewinnen. Von 12, das wird schwer, aber wie ich schon eben gesagt habe, jeder hat die Möglichkeit, seinen Punkt zu holen. Da gibt es jetzt nicht viel zu reden, ja. Du musst natürlich voll Attacke gehen. So. Und man muss aber auch ehrlich zum Team sein und einfach sagen, dass sie nicht die Leistung gebracht haben, die sie bringen können.
Was hältst du von dieser Envelope Rule, die gestern wahrscheinlich viele überrascht hat, dass es so etwas überhaupt gibt?
Ja, ich wusste auch davon gar nichts. Habe ich gestern auch zum ersten Mal gehört. Ich wusste nicht, dass es so eine Regel gibt. Ich finde, es sollte in dem Fall einen Ersatz mal geben, ehrlich gesagt. Es kann nicht sein, dass dann auch ein Spieler aus dem amerikanischen Team sein Kontinent nicht vertreten darf, nur weil der andere sich verletzt hat. Ja. Finde ich ein bisschen schade und traurig für den Spieler. Und dementsprechend, entweder verliert das Team den Punkt, weil es ist die Schuld des Teams. Klar, kann immer mal sowas passieren. Oder es kommt ein Ersatzspieler rein. Ich hätte Zeit gehabt.
Was, hast du dann sofort den Gedanken gehabt, deine ehemaligen Kapitäne nochmal zu fragen, ob sie dich vielleicht in der Envelope Rule aufgeschrieben haben?
Non-Traveling Reserve heißt sowas.
Nee, Non-Traveling Reserve. Ich weiß gar nicht, wer der 13. gewesen wäre wahrscheinlich.
Matt Wallace, oder? Vielleicht? Also der war zumindest einer von denen, die sehr nah dran waren, ne?
Ja, also ich finde generell, dass ein Reservespieler vielleicht mitreisen sollte. Nur für den Sonntag, just in case. Finde ich eine bessere Lösung als die Lösung, die sie jetzt gefunden haben.
Oder einer der Vizekapitäne soll spielen.
Es ist ja eh erstaunlich. Ich meine, das ist jetzt, wenn du mir überlegst, wie selten das bisher passiert ist. Wie auch Martin sagt, ein Reservespieler wäre eigentlich schon angebracht, weil ich meine, du hast da immerhin 24 oder 12 pro Team. Die Chance, dass da mal einer, es muss sich ja nicht einer verletzen, aber du kannst ja auch wirklich aufwachen, weiß ich nicht, mit Kotzerei oder so. Und dass das eh erst so selten passiert, das ist eigentlich fast schon erstaunlich.
Also ich glaube, der Ryder Cup ist ja eher so in der Tradition von dieser, ich würde es mal sagen, honorable sportsmanship, wo man gesagt hat, keine Ahnung, also vielleicht das Sportliche jetzt nicht im negativen Sinne hinten anstellen, sondern mehr dieses gefühlte erhabene, ehrenvolle. Und ich glaube, daher kommt dann auch so diese Kultur mit, naja, wenn einer nicht spielen kann, dann hat das garantiert nicht absichtlich gemacht. Das ist halt schade. Und damit es weiterhin so Art fair bleibt, also so honorable fair, dann machen wir halbe halbe und spielen das Ganze mal aus.
Aber wie scheiße fühlt sich das für den Spieler an von einem anderen Team?
Ja, natürlich, klar.
Also
ja,
mit anderen Worten natürlich. Hat er ja quasi auch gesagt, also du bist jetzt der Mann im Umschlag, du bist derjenige, dem ich am wenigsten vertraue.
Den kann, auf dich kann ich verzichten.
Genau, dich brauche ich nicht.
Ohne Mist, also ja, das ist ja, also als Kapitän würde ich mir wünschen, dass die Envelope Rule nie zum Zug kommt, weil dann ist es ja so eine Offenbarung, wen ich gewählt habe, als so die Wurst, weißt du?
Du bist die Wurst.
Was sagt ihr denn zum Platz? Also für mich oder für uns Amateure, um mal kurz meine Gruppierung hier reinzuholen, hieß es, ja, das ist einer der schwersten Plätze, die es gibt. Es gibt dieses berühmte Schild, was dann immer auch schon 50.000 Mal in den Medien zu lesen war. Jetzt haben die das Ding ja so easy peasy angeblich umrasiert und schön umgebaut und schön überall vom Rough her und so weiter gemäht. War das die richtige Entscheidung? Für die Zuschauer ja, weil viele Birdies.
Ja, aber wäre doch auch mal schön, einen Ryder Cup zu erleben, wo jetzt nicht, ich weiß nicht, doch am Samstag Fitzpatrick und Justin Rose 11 runter oder so, oder 16 Löcher oder 15 oder was auch immer die waren. Also da kannst du auch überall hingehen. Ne? Also da brauchst du jetzt nicht Bethpage für. Ich finde, Bethpage hat einfach den Platz macht's aus aufgrund der Länge, der Schwierigkeit, die Doglegs, dass man eins nicht direkt aufs Grün schlägt. Halt so Sachen, wo du halt also in Anführungsstrichen sehr amerikanisch vorbereitet und das Setup war angeblich amerikanisch. Aber am Ende des Tages, wie viele Spieler von den Europäern spielen Woche für Woche in Amerika? Das ist, glaube ich, schon ein Riesenunterschied, den viele Leute unterschätzen. Viele Europäer spielen auch der PGA Tour, aber nicht, also fast niemand spielt von der PGA Tour auf der European Tour und kennt unsere Plätze und kennt unser Setup. Deswegen ist da, glaube ich, kein großer Vorteil für die, oder gar kein Vorteil meiner Meinung nach, für die Amerikaner mehr in Amerika, wenn der Ryder Cup da ist. Da geht es nur um die Fans und die Kulisse, der halt der Home Advantage ist. Aber ich war ein bisschen enttäuscht, wie ich den Golfplatz gesehen habe, weil ich habe da zweimal die US Open gespielt und ich fand es ein super Golfplatz, der einfach herausfordernd ist. Und ich fände es auch mal cool, wenn man einfach ein Loch mit ein Paar gewinnt und nicht immer nur mit Birdies und Eagles.
Zum Thema Team Spirit, Martin. Luke Donald hat ja in der Eröffnungsansprache von Brotherhood, von Purpose gesprochen. Was ist dieser Brotherhood unter diesen 12 herausragenden Spielern? Wie entwickelt der sich? Wie zeigt der sich? Was ist dieses? Weil für viele ist ja dieses Brotherhood, diese Kameradschaft ja erstmal so ein bisschen abstrakt. Was bedeutet das jetzt konkret auf diesem Niveau mal diesen 12 Spielern? Ist es gemeinsames Tischtennis spielen? Ist es gemeinsames Essen? Oder was ist dieses Brotherhood?
Ich glaube, dass mit dem Tischtennis, das machen die anderen auch. Das machen wir auch bei vielen Turnieren, wenn wir reisen, ob es jetzt bei den nächsten Turnieren nächstes Jahr ist. Aber ich glaube, der große Vorteil von Europäern ist, bei dem European Ryder Cup Team ist, dass die Europäer kommen von verschiedenen Ländern. Es sind trotzdem verschiedene Kulturen. Und die müssen und haben immer einen Weg gefunden, zusammenzukommen. Die Amis ist eine Kultur, sehr ähnlich, kommen natürlich mal von anderen Staaten, da hast du so deine Unterschiede, aber die Europäer müssen zusammenkommen. Und auch im europäischen Team, wie ich es damals festgestellt habe, gibt es kleine Grüppchen. Ja, es gibt die Engländer, die Schotten, die Iren, das so ihre Grüppchen und dann die Europäer, sagen wir mal. Aber die finden immer einen ganz guten Weg zusammen. Und es ist, glaube ich, sehr, sehr viel Respekt da für jeden. Ob es jetzt Vizekapitäne sind, ob es der Kapitän ist, die völlig stehenden Spieler. Ich glaube, alle werden sehr respektvoll gehen miteinander um. Und ich weiß nicht, ob in Amerika so eine gewisse Hierarchie im Teamloom besteht. Wenn jetzt ein Bryson DeChambeau reinkommt oder Scotty Scheffler, weil er Nummer 1 der Welt ist. Im europäischen Team habe ich immer festgestellt, es werden alle gleich behandelt. Alle sind gleich, nicht weil Rory jetzt einen Grand Slam gewonnen hat, ist er irgendwie, kriegt er jetzt eine Cola mehr am Abend oder so. Also da werden irgendwie alle gleich behandelt und ich glaube, das ist total gesund für den Team Spirit.
Hast du, weil es geht ja ins gleiche Thema, hast du eine Meinung oder eine Idee zu diesem Thema Bezahlung der US-Spieler? Wie ordnest du diese Sache ein?
Ja, dass überhaupt so ein Thema aufkommt, finde ich, ja, find ich krass. Also, beim Ryder Cup, da fährst du hin, da bist du stolz darauf, dass du daran teilnehmen darfst, dass du stolz bist, im Team zu sein. Ich finde, da sollte Geld gar keine Rolle spielen, überhaupt nicht. Für Charities, okay, super, ist ja, du tust ja was Gutes, aber niemand, der in dem Team ist, braucht so irgendwie $200,000 mehr, um sich, weiß ich nicht, irgendein Luxury-Item zu kaufen, ja. Also finde ich einfach total falschen Platz für Preisgeld oder wie auch immer die es fancy genannt haben. Die Emotionen und die Leidenschaft, die sind das Preisgeld, ja. Wovon man, das wäre mein Preisgeld. Ich habe mich noch nie bei einem Turnier so stolz gefühlt wie damals, die Ryder Cups, die ich gespielt habe. Und viele reden immer von dem Medina-Party. Ja, okay, der war natürlich super, aber der Ryder Cup, den ich am meisten genossen habe, der war einfach in Schottland, in Gleneagles. Das war einfach ein total cooler, erfolgreicher, schöner Ryder Cup, der einfach nur Spaß gemacht hat zu spielen. Und das kann man mit Preisgeld, kann man das nicht auf eine Ebene setzen.
Zu Schottland habe ich noch eine Geschichte. Das war der erste Ryder Cup, bei dem ich dabei war, als Zuschauer. Sonntag, ich hatte eine Karte für den Sonntag und bin auch bei dir, Martin, mitgelaufen und wurde von Craig richtig mal angepumpt, aber ich war es nicht. Ich muss an der Stelle das nochmal sagen. Es gab auf diesem Platz irgendwo in der letzten Ecke, da waren 2, 3 Bahnen, da war auch ein paar 3, da waren keine Fernsehkameras. Das habe ich gestern auch in unserem Livestream kurz erzählt. Das waren die Bahnen, wo Thomas Björn mal eben pro Bahn gefühlt 4 Zigaretten weggepumpt hat, weil da keine Kameras waren. Und dann gab es da ein paar 3. Und ich stand die sehr nahe, ich glaube, 2. oder 3. Reihe an der T-Box so. Und du warst kurz davor, jetzt dann abzuschlagen. Und neben mir stand ein kleinerer, ich meine, es war ein Engländer, der seine Kamera, der musste so die Kamera richtig so hochhalten, dass er über die Köpfe wegkam. Und dann hat er in dem Moment, wo du beim Probeschwung ausgeholt hast, hat es eben Klick gemacht. Und dein Caddy hat sich umgedreht und hat in die Richtung geguckt. Und ich war halt größer. Und er guckt mich an, denkt, ich war's. Und ich war tot. Ich war richtig tot. Aber ich wollte es nochmal sagen, ich war es nicht. Ich habe kein Foto gemacht. Aber da war kurz mal, da war Ruhe. Das ist sehr geil. Das ist mein Erlebnis noch.
Ich sag's ihm nächste Woche. Ich sehe ihn beim Alfred Dunnell. Ich fliege morgen nach Schottland, sage ich ihm.
Dann kriegst du vielleicht ein Video von Martin, von Craig, wie er sich entschuldigt. Dear Jens, I'm so sorry. I'm so sorry.
Ich habe den Engländer sofort in den Schwitzkasten genommen, wir sind dann Bier trinken gegangen.
Aber Jens, ist lieb von dir, dass du kein Becher Bier auf Martin und Craig geworfen hast, genau. Oder?
Nimm uns mal mit in so eine Feierei. Also so ein bisschen hinter die Kulissen. Man sieht jetzt im Fernsehen oder auch im Social Media jetzt natürlich, wie Milliarden von Liter Champagner durch die Gegend gespritzt werden. Das kennen wir. Jeder hat seine Landesflagge irgendwie in der Regel um den Hals. Und dann wird eben gefeiert. Was passiert denn dann danach? Ist dann ein Hotel? Ist das so wie bei der Champions League, dass da so ein Riesenraum irgendwo angemietet ist? Oder wird im Clubhaus noch alles abgerissen? Oder ist es dann eher so, dass jeder guckt, wann er am nächsten Morgen wieder zu seinem Flieger muss?
Ja, also normalerweise, meine Erfahrungen waren immer so, wirklich im Lockerroom. Man wird natürlich gefeiert, da wird gelacht, getan und gemacht, über Erfahrungen nochmal gesprochen. Aber eher, da wird ja schon angefangen, sag ich mal, zu tanken, ja? So, da bist du ja normal, auch noch auf einem normalen Level. Und dann fahren wir alle mit dem Bus oder mit den Shuttles, sind wir damals dann zurückgefahren zum Hotel. Manche gehen dann direkt los in die Players Lounge, weil ob man jetzt im Hotel ist oder im Golfclub, das ist ja bei deiner Players Lounge. Und dann wird in der Players Lounge gegessen, getrunken und manche gehen dann direkt mit dem Spieloutfit direkt los, weil sie halt schon ein gewisses Level haben, ja. Ich war immer derjenige, ich bin erstmal aufs Hotelzimmer gegangen und ich musste erstmal das Revue passieren lassen, was gerade passiert ist. Ob es jetzt in Medina war oder wo auch immer. So, den Moment muss man sich, glaube ich, geben, weil es ein ganz wichtiger und schon ein ganz besonderer Moment, den man da hat in seiner Karriere. So, und dann irgendwann gehst du natürlich runter, hast natürlich auch Hunger und da wird meistens noch eine Ansprache gemacht vom Kapitän, wie stolz er ist auf das Team, dass alles super gelaufen ist, so wie wir uns vorgestellt haben. Die ist aber eine relativ kurze Rede meistens. Und dann kommen die Caddies dazu, Freunde, Familie, kam auch am Anfang dazu. Ich weiß nicht mehr, wie es jetzt ist. Und dann irgendwann kommt entweder normalerweise das Losing Team kommt dann zum Winning Team rüber und wir feiern entweder zusammen, trinken ein zusammen, spielen Tischtennis gegeneinander oder was auch immer. Und dann, ich weiß, dann ein oder andere Ryder Cup kam die Amis jetzt nicht zu uns rüber, aus verständlichen Gründen. Mit Medina, da waren sie, glaube ich, extrem enttäuscht. Und da muss man auch respektieren, wir haben ja genug Spaß auch alleine gehabt.
Wenn ich jetzt mal 2 Jahre vorspulen darf, Ada Manor. Es wird ja, ich weiß nicht, hast du da mal gespielt?
Ich habe da viele Male gespielt. Das letzte Mal vor 2 Jahren beim JP McManus. Der macht immer so
ein Programm
in Irland und da waren wir da eingeladen.
Also schaut ja unglaublich aus auf den Bildern.
Ist, glaube meiner Meinung nach, ist Augusta in Europa. Also wirklich vom Pflegezustand her ist wahnsinnig gut und einfach super Löcher. Das ist einer der besten Ryder Cups, die wir in Europa haben.
Ja. Ist das was in deinen Überlegungen vorkommt, in deinen Zielsetzungen? Also sicher würde ich, wenn ich dir jetzt sagen würde, ey, du kannst einen Ryder Cup spielen, klar würdest du sagen, ja, wahrscheinlich. Aber ist das was, wo du sagst, aktiv, ist das ein Ziel, das du verfolgst, dass du sagst, du würdest super gern da spielen und würdest auch viel dafür tun und dem viel unterordnen? Oder wo sagst du, du hast jetzt deine 4 Ryder Cups und du hattest deine Zeit und du spielst natürlich, versuchst so gut Golf zu spielen, wie es geht. Und wenn es sich ergibt, ist schön, aber wenn nicht, ist es auch in Ordnung. Also wie muss ich mir das bei dir so vorstellen, so was Zielsetzung angeht im Golf?
Ja, aktuell, wenn du natürlich den Ryder Cups jetzt schaust letzte Woche, ist natürlich dann kommen natürlich so Gedanken auf. Ne? Nichtsdestotrotz muss man auch realistisch sein und ich bin einfach spielerisch nicht da, wo ich sein muss, um beim Ryder Cup dran teilnehmen zu dürfen. So, das ist einfach ein Fakt. Traue ich mir zu, nochmal so gut zu spielen, um unter die besten 12 in Europa zu kommen? Absolut, sonst würde ich das nicht machen, so wie ich es betreibe. Ich weiß aber schon, dass ich einige Sachen ändern muss, beziehungsweise den Fokus auf andere Sachen legen muss, um wirklich dahin zu kommen, wo ich hinkommen möchte. Ich habe da auch total Bock drauf und der Fokus, der liegt auch auf der richtigen Sache. Aber jetzt, wenn ich jetzt 2026 sehe, versuche ich mich erstmal wieder dahin zu bringen, eine Konstanz reinzubringen ins Spiel. Ja, wie ein John Rahm, der letztes Jahr oder seitdem er bei LIV ist, war seine schlechteste Platzierung, glaube ich, 12. Ja, von 28 Turnieren. Das ist natürlich wahnsinnig gut. Ne? So, und wenn so eine Konstanz dann da ist, also dann baut man natürlich Selbstvertrauen auf und dann wächst der Glaube wieder ein bisschen mehr, dass man eventuell nochmal dran teilnehmen könnte. Womit ich mich schwer tun würde, ist nochmal Vizekapitän zu sein, weil das ist wirklich auf der einen Seite eine ehrenhafte Rolle, muss man sagen. Man ist natürlich am Ryder Cup dabei, aber wenn du selber noch weißt, du könntest spielen, das ist schwierig. Mental sehr schwierig und eher negativ als positiv, weil alles vor deinem Auge abläuft, wo du eigentlich sein möchtest. Und man kann sagen, das kann man als Motivation sehen. Ich habe es nicht als Motivation gesehen damals. Für mich war es eine harte Woche in Whistling Straits. Nichtsdestotrotz, um auf deine Frage zurückzukommen, der Fokus liegt erstmal darauf, das Spiel wieder aufzubauen, dass es realistisch im Kopf und auch faktisch realistisch ist, daran teilnehmen zu können.
Jetzt haben wir schon von dir gesprochen. Viele ehemalige Ryder Cup-Legenden haben sich natürlich jetzt rund um dieses Wochenende auch gemeldet. Auch Phil Mickelson hat tatsächlich gesagt, er freut sich, Zuschauer zu sein. Er möchte damit eigentlich gar nichts mehr Großartiges zu tun haben. Obwohl ich ja finde, er wäre prädestiniert, auch mal Captain zu werden eines amerikanischen Teams. Mal gucken, was da jetzt so passiert. Sergio war ein bisschen sauer anscheinend, dass er nicht im Team war. Hat aber gesagt, er steht auf jeden Fall bereit und freut sich. Da gibt es erste Gerüchte, dass er vielleicht Richtung Captain, hast du da was gehört irgendwie, dass da mal gesprochen wird?
Ja, also Kapitän weiß ich jetzt nicht, wer es werden wird. Ist, glaube ich, immer davon abhängig. Luke Donald hat, glaube ich, ein starkes Board jetzt, der den nächsten Kapitän vorschlagen kann, ob es jetzt Sergio ist oder nicht. Ich wäre eher an Lee Westwood, hätte ich jetzt gedacht. Ich glaube, Lee Westwood wird total übersehen, ja, was er für Europa geschafft hat, nicht nur in Ryder Cups, auch der hat Jahre lang auf der European Tour gespielt, immer unterstützt, getan und gemacht und finde ich ein bisschen hart, ihm gegenüber, ihn überhaupt nicht mehr in die Schale da reinzuwerfen. Ian Poulter wäre natürlich auch dafür prädestiniert. Ich weiß, dass es dieses Jahr eigentlich Poulter gegen Mickelson gewesen wäre, also so wie es geplant war. So, wenn jetzt die Verbände oder, weiß ich nicht, PGA of America und die European Tour sich so selbst so ein bisschen im Weg stehen, um einfach solche Erfahrungen nicht nur den Spielern zu geben, aber auch den Fans und so wie es eigentlich laufen sollte, dann ist es wieder auf einem anderen Blatt. Aber wer jetzt der nächste Kapitän sein wird, ich hätte jetzt eher an Poulter und Westwood gedacht. Und da gehen wir natürlich in ein anderes Thema rein. Wie soll es funktionieren, wenn sie bei Liv sind? So, und das ist natürlich ein bisschen größer dann.
Die Brücke wollte ich aber gerade bauen. Glaubst du, dass das jetzt vielleicht mal so langsam endlich mal auch für die Fans und so weiter mal ein bisschen aufgeräumt wird? Weil irgendwie hat man so das Gefühl, ja, es finden wohl Gespräche statt, dann weicht sich das hier und da mal wieder ein bisschen auf. Ich glaube, die Welt hat sich jetzt einfach dran gewöhnt. Es ist jetzt völlig okay. Es gibt nicht mehr dieses, wie es mal war vor ein paar Jahren. Es wird auch nicht mehr so wild diskutiert. Aber irgendwie muss mal einer nochmal eine Tür aufmachen oder wo geht's denn hin? Also wo kommen wir denn an? Es gibt ja auch dann immer so diese Diskussion, die Liv wird so die Champions League oder übernimmt das alles und die PGA Tour ist noch da und die European Tour weiß man gar nicht, wohin mit der. Also gibt's da einen Weg oder wird es jetzt noch ein paar Jahre einfach so ein Murks in Anführungszeichen?
Nee, ich glaube, es ist gar nicht möglich, dass es weitergeht. Vielleicht noch ein Jahr, anderthalb Jahre, kann ich mir vorstellen, aber ich glaube, dass wie halt so häufig darüber gesprochen wird, ich glaube, das Geld ist einfach eine Riesensache. Dass eventuell der PGA Tour und der European Tour das Geld ausgeht, um die Spieler zu halten, um die Sponsoren happy zu machen. Ich weiß, dass die PGA Tour, glaube ich, Schwierigkeiten hat, Sponsorenverträge zu verlängern, weil halt einfach nicht mehr die Qualität der Spieler da ist, wie in der Vergangenheit. Ist ein Fakt. Kann man jetzt drüber denken, ob das gut oder schlecht ist. Aber ist halt nun mal so. Ich fände es natürlich schön für die Fans, absolut, nur ich ganz individuell für mich, ich bin total happy da, wo ich spiele. Ich weiß, dass alle Spieler auf der Live Golf Tour, die sind happy da, wo sie sind. Nichtsdestotrotz macht es für mich keinen Sinn, wenn man sich nicht gegenseitig unterstützen könnte. Wieso tut man es nicht? Und das ist dann above my pay grade zu entscheiden oder rauszufinden, woran liegt es da, ja? Dann geht es natürlich auf ganz andere Ebenen. Ob jetzt PIF noch intensiver mit der PGA Tour zusammenarbeitet oder warum die European Tour sich so selber im Weg steht, das sind alles Fragen, die ich nicht beantworten kann.
Gut, dann die nächste Liv-Saison. Gibt es da schon, du hast vorhin auch gesagt, du bist Captain deines Teams. Wie gehst du es an? Kann man sich das dann so vorstellen, dass der Captain Keimer zu Hause sitzt und sich so mit Flipchart, so wie ich mir bei Herrn Fritsch zum Beispiel vorstellen würde, irgendwelche bunten Bildchen und keine Ahnung was. Also wie gehst du jetzt als Captain denn in so eine Geschichte rein?
Er spielt Tischtennis mit
Wir haben natürlich Bewerbern. Eine sehr interessante... Nee, sag doch mal kurz.
Du spielst wahrscheinlich Tischtennis mit jedem Bewerber, oder?
Nee. Gut, Tischtennis, ich glaube, jeder Golfer kann mindestens okay Tischtennis spielen. Das ist, glaube ich, eine Voraussetzung dafür, aber du wirst besser im Laufe des Jahres. Wir haben uns jetzt wirklich mal zusammengesetzt, weil letztes Jahr haben wir ja wirklich jemanden gehabt, der nicht wirklich gut performt hat, aus vielerlei Gründen, brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Deswegen gehen wir das Thema diesmal ein bisschen anders an. Wir haben jetzt wir machen jetzt erstmal alles per Statistik. Sagen wir jetzt mal, der Bernd und der Flo, die haben jetzt Bock, bei uns im Team zu spielen. Da gucken wir uns die Statistiken vom Bernd und vom Flo an. Die beiden haben jetzt auf der European Tour gespielt. Okay, wie sind die Statistiken von der European Tour? Dann vergleichen wir, diese Statistiken werden dann mit den Plätzen, die wir dieses Jahr und letztes Jahr gespielt haben, werden die übereinander gesetzt und gucken, wie hätte jetzt ein Flo in Valderrama performt? Wie hätte jetzt ein Bernd performt? Wir machen ein Leaderboard von den Spielern, die Interesse haben, in mein Team zu kommen, ob die jetzt aus Amerika kommen oder aus Europa, nehmen die Statistiken, vergleichen die mit den Plätzen, um einfach nur spielerisch zu wissen, welcher Spieler könnte in unser Team passen von der Performance her.
Valderrama kann ich gut. Das kann Flo nicht. Valderrama kann ich ganz gut. Das war immer ganz gut bei mir.
Okay, also sollen wir dich mit auf die Liste aufnehmen?
Valderrama kannst du mich mal aufnehmen.
Ohne Mist, das würde mich echt mal interessieren. Ich habe ja Stats seit 2017 geführt, bis zu meinem Karriereende 2020. Und mich würde es echt mal interessieren, wenn ich dir die komplett zukommen lassen würde, wo ich dann so gerankt wäre.
Oh Gott,
ja, tu's nicht. Die Statistikfirma, mit der wir zusammenarbeiten, die kommt aus Finnland. Die sammeln alle Statistiken der letzten, was auch immer, Jahre. Ja, und wie lange auch der Spieler auf der Tour spielt. Und dann werden die halt mit den 14 Plätzen, die wir nächstes Jahr spielen, drüber gelegt. Und dann hat man wenigstens schon mal eine Performance. Dann weiß man, oh gut, der Bernd hat wahrscheinlich einen Durchschnitt von den 14 Turnieren, die wir nächstes Jahr spielen, wird er durchschnittlich, wenn alles so läuft wie in den letzten 10 Jahren, 23. werden. So, vielleicht der Flo durchschnittlich 17. Dann ist der Flo im Standing vor ihm. So, und da werden wir dann eine Statistik erstellen, ein Leaderboard erstellen von den Spielern, die jetzt sozusagen auf unserer Liste sind, um einfach die Fakten zu haben. So, und dann kommt natürlich der nächste Schritt, sagen wir mal, Flo ist jetzt nur Nummer 1 bei uns. Welchen Commercial Value hat ein Flo für uns?
Da ist er natürlich schwach.
Da ist er relativ schwach, ja. Aber da kann man ja dran arbeiten. Nee, Spaß beiseite, aber dann kommt halt Social Media dazu. Welche Sponsoren könnte ein Flo mit in unser Team bringen? Halt dieser Commercial Value eines Spielers. Dann kommt die Persönlichkeit, der Charakter dazu. Passt der in unser Team? Da sehe ich beim Flo jetzt auch Schwierigkeiten. Aber gut.
Ja.
Ja, und so gehen wir das Thema jetzt zurzeit an. Und dann, wenn wir einen Spieler haben, beziehungsweise auf dem Leaderboard, machen wir dann 1 bis 3 und sagen dann, pass auf, Live Golf, wir haben hier 3 Spieler, A, B, C, an denen wären wir interessiert. Seid ihr damit einverstanden? Weil ich kann jetzt nicht als Kapitän sagen, der Flo kommt in mein Team, ist mir egal, was die anderen sagen, weil ich jetzt, mir gehört das Team nicht, ich bin nur Teilinhaber des Teams. Und deswegen muss ich mir schon das Okay holen von der Liga. Und die überprüfen das dann natürlich auch nochmal, welchen Commercial Value und Playing Performance hat ein Flo oder ein Bernd für uns.
Aber kann man sich das schon so vorstellen, dass sich jetzt viele Spieler dann auch bei dir als Captain melden, auch von der DP World Tour oder von der PGA Tour und sagen, hallo Martin, wie sieht's denn aus?
Ja, also wir haben im Laufe des Jahres kamen natürlich schon viele, aber wir haben uns letzte Woche zusammengesetzt, wir haben ich glaube, 47 oder 48 Spieler, die Bock haben, in mein Team zu kommen. Und die kommen halt überall her, ne? Ob es jetzt von der PGA Tour ist oder von der European Tour, einige auch auf der Challenge Tour. Und dann suchen wir natürlich auch aktiv so eine Art Scouting, gehen in die Colleges rein, gucken, welche Nachwuchsspieler kommen, wo man vielleicht jetzt schon mal Interesse bekundet. Man macht schon total Bock, ne? Das ist natürlich schon eine große Nummer. Und ich beschäftige mich jetzt auch nicht mit allen Dingen, aber ich bin in allen Dingen involviert. Ich fliege jetzt nicht nach Texas und gucke mir da die College-Spiele an. Ja, da bin ich jetzt nicht für da. Aber da wird die Reise halt irgendwann hingehen, ne? Dass man schon ein großes Staff-Team hat, wie es halt auch in Amerika oder auch in der Bundesliga ja auch ist. Ne? Die hast ja auch deine Scouting-Kollegen da, die dann die jungen Talente suchen.
Beim letzten Ryder Cup in Rom gab es dann, ich glaube, 2 Wochen war das, 2 Wochen nach Rom, wo es dann diesen medialen Big Bang gab, dass Jon Rahm zu Liv ist. Gibt es schon Gerüchte, wer der nächste Big Knaller wird?
Ich hab nichts gehört, nee. Also alle reden schon von Rory seit 3-4 Monaten, dass er angeblich schon unterschrieben hätte.
Ach.
Aber du hast ihn abgelehnt. Für dein Team.
Nee, wird auch darüber gesprochen, dass bei Liv nicht nächstes Jahr 13 Teams gibt, dass vielleicht 15 Teams geben wird. Aber wer diese Teams voll macht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, ob es eine gute Idee ist, so viele Teams dann zu haben. Da geht es, glaube ich, eher darum, diesen Commercial Value zu machen, noch mehr Franchises zu bekommen. Ich weiß, dass ab nächsten Jahr habe ich zumindest gehört, dass Teile von Teams verkauft werden an Investoren. Was natürlich ja, schon krass ist, wenn du überlegst, wir haben 2022 haben wir angefangen mit der Live Golf Tour und 3,5-4 Jahre später werden schon die ersten Teams zu Teilen verkauft zu 3-stelligen Millionenbeträgen. Das ist natürlich schon heftig. Ja.
So ein bisschen wie in der Formel 1 fühlt sich das alles an, also auch mit den Sachen, wie er so rangeht, mit den ganzen Daten und so weiter.
Ja, das wird schon darauf hinlaufen. Die Formel 1 war auch immer so unser Vorbild, wie die es gemacht haben, sich auch weltweit aufzustellen. Wir gehen ja jetzt auch ein bisschen mehr, auch in andere Länder. Nächstes Jahr spielen wir auch in Südafrika zum Beispiel. Dieses Jahr waren wir in Korea zum ersten Mal und wir gehen so ein bisschen weg von Amerika und öffnen uns anderen Märkten auch, weil das, glaube ich, auch total gesund ist. Und die Formel 1 macht es ja auch nicht anders oder hat es nicht anders vorgemacht. Und ist, glaube ich, schon ein gutes Vorbild.
Siehst du, ich habe ab und man hört immer wieder Gerüchte, die an denen, glaube ich, immer nicht so viel dran sein kann. Aber siehst du ein Liftgolf-Turnier in Deutschland?
Wir sind gerade dabei, die Reise anzugehen. Der Nachteil von Liftgolf, muss ich sagen, die sind so erfolgreich geworden die letzten 3 Jahre, dass man relativ viel Geld hinlegen muss, um das Event zu bekommen. Nur wenn man es hat, bekommt man natürlich auch einen riesen Investment zurück, was Städte, Schulen, die ganze es wird sehr, sehr viel unterstützt, wenn du jetzt einmal nach Köln kommen würdest, wird sehr viel für den Standort getan. Also das Investment ist ein gutes Investment, aber du musst erstmal das Geld haben. Und einen Vertrag zu unterschreiben, für der Minimum 3 Jahre gehen sollte, von Lyft-Seite aus, und du zwischen, ich weiß jetzt nicht, ist ein bisschen aus dem Unwissen heraus, aber zwischen 5 bis 7 Millionen zahlen musst pro Jahr, das musst du auch erstmal hinnehmen. Ja. Und vielleicht fängt man erst dann mit kleineren Turnieren an in Deutschland, um dann ultimativ dahin zu kommen, dass man vielleicht ein Lyft Gold Event bekommen könnte. Das wäre natürlich schon super, würde, glaube ich, auch für manche Städte funktionieren in Deutschland.
Spielst du Eichenried wieder nächstes Jahr? Weißt du das schon? Gibt es da schon Ideen? Oder?
Ich habe den Plan noch nicht gesehen für die European Tournees. Ich weiß nicht, wann das Turnier genau stattfindet, aber ich würde natürlich total gerne mitspielen.
Okay. Das wollte ich dich noch abschließend fragen. Wenn du jetzt sagst, so die letzten Jahre Liv und dann kommst du halt mal nach München. Ich meine, klar, das ist zu Hause, das ist Deutschland, Logo. Aber wenn du dann so über den Platz läufst, merkst du einen Unterschied? Ist es was anderes? Also jetzt sage ich mal von Fanseite, ich meine, bei dir laufen eh immer logischerweise die riesigen Trauben mit. Aber spürst du einen Unterschied zwischen Liv und DP World Tour in Deutschland dann auch?
Unterschied ist schon da, weil Liv ist ein bisschen, wie soll ich sagen?
Bunter, greller, lauter.
Ja, lauter würde ich nicht unbedingt sagen. Viele denken halt immer lauter wegen der Musik. Aber die Musik ist wirklich, ich weiß nicht, ob ihr schon mal beim Liv-Event wart, die Musik ist wirklich im Hintergrund. Du kannst dich ja ganz normal unterhalten. Das ist einfach nur eine Sache für die Fans, für jüngere Fans. Unser Ziel ist schon bei Liv, dass Leute da hinkommen, unter anderem auch dahin kommen, die vielleicht kein Golf spielen, die aber das zum Event kommen. Ja, dass man auf ein Konzert abends geht oder dass man viel in den Kids Club geht, weil viele Activities für die Kinder auch gemacht werden. Dass Leute dahin kommen, die sagen, wir hatten eine gute Zeit bei einem Liv-Event. Nicht unbedingt wegen des Golfs, was natürlich großer Teil des Events ist, aber das drumherum. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied, der noch nicht mal was mit Geld zu tun hat, weil einen Kids-Club dahin zu bauen oder ein kleines Putting-Grün, wo Kinder eine Springen oder so eine Hüpfburg haben, ja, wo Kinder einfach eine gute Zeit haben, wo Erwachsene abgeholt werden mit kleinen Activities, die sie neben dem Golf gucken machen können, fände ich eine richtig coole Sache. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass, klar, viele gucken Golf, aber viele kommen dahin, um einfach eine gute Zeit an einem Samstag oder Sonntag zu haben. Und in Eichenried kommen schon Leute hin, die einfach nur Golf gucken wollen, die Interesse am Golfspielen haben. Und es ist natürlich auch eine andere Kultur, eine Liv-Kultur als die deutsche Golfkultur.
Also wir würden uns natürlich alle sehr freuen, dich nächstes Jahr in München dann auch wieder zu sehen. Freuen uns, dass du heute zu Gast warst bei uns und dass wir auch den Ryder Cup nochmal nachbesprechen konnten. Freuen uns sowieso, wenn du bald mal wieder bei uns zu Gast bist.
Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Zu einem Liv-Event müssen wir sowieso demnächst mal auch mal hin, um das alles mal live zu sehen. Danke, Martin, für deine Zeit. Alles Gute und bis bald.
Dankeschön. Sehr gerne.
Dankeschön. Bis dann.
Schreibt uns, liked uns. t-time.golf. Tee Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.